Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Der Sonntagmorgen, das ist der schönste Augenblick in der ganzen Woche. Heute ist der Höhepunkt von 7 Tagen. Und ihn zu erleben, ist eine große Freude. Und das mit euch zusammen, unter dem Wort Gottes, das herrlichste Geschenk, das ein Mensch haben kann, durch Gottes Gnade. Und so wollen wir uns dem Wort Gottes auch wieder zuwenden. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wir wollen nämlich in 2. Thessalonicher Kapitel 2 weiterlesen, dort die letzten Verse. 2. Thessalonicher 2 von Vers 15 bis 17. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Amen. Nehmt gern wieder Platz und wir wollen diesen Text auf uns wirken lassen. Wir erinnern uns an die Unruhe in der Thessalonicher Gemeinde. Es kursierte die Meldung, Jesus sei schon wiedergekommen oder seine Ankunft stünde unmittelbar bevor. Paulus' Antwort darauf war, lasst euch nicht erschüttern und nicht erschrecken. Die waren in Aufruhr, die waren in Unruhe. Und ich bin sicher, heute würde der Apostel uns in ähnlich aufgeregter Zeit dasselbe schreiben. Lasst euch nicht erschüttern und nicht erschrecken. Denn so der Apostel an die Thessalonicher weiter, ihr seid von Anfang an Auserwählte. Wir erinnern uns an diese Botschaft in Vers 13 und 14. Eure klare Bestimmung ist, die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus zu erlangen. Und dann dieses Wort, und daran haltet mitten in der Aufregung der Zeit dringend fest. Lasst euch nicht beirren. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Und das ist die Botschaft, die wir auch heute haben. Wer von Neuem geboren ist, wer an den Herrn Jesus Christus als seinen Erretter glaubt und ihm nachfolgt, der kann die Wiederkunft Jesu gar nicht verpassen. Der gehört zu den klugen Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten. Menschen, die von Neuem geboren sind, die müssen sich bezüglich der Dinge, die geschehen oder nicht geschehen, überhaupt nicht fürchten. In gewissen Predigten werden Gottes Kinder auch heute in Angst versetzt, in denen es beispielsweise heißt, es kann sein, dass du nicht dabei bist, wenn Jesus wiederkommt. Du kannst ihn verpassen, wenn du dich nicht entsprechend bereitest. Auf eine solche Predigt fragte mich mal eine gläubige Christin, Pastor, wann bin ich bereit genug? Wann ist wann? Ja, wann bist du bereit genug. Wenn du alle Gebote hältst, ist das das Kriterium deiner Bereitschaft? Vielleicht auch noch, wenn du in Zungen reden kannst? Wenn du keine Sünde mehr tust und schon gar sündlos bist, dann bist du doch bestimmt bereit. Wann ist ein Christ bereit genug für die Wiederkunft Jesu? Die Antwort lautet, wenn er bekennen kann, Jesus starb für mich. Das reicht aus. Wenn sich ein Mensch darauf verlässt, dass Jesus für ihn am Kreuz den Preis für seine Verschuldungen gezahlt hat, dann ist er bereit. Wenn sich ein Mensch darauf verlässt, kann Jesus gekommen oder noch nicht gekommen sein. Es ist unmöglich, dass ein solcher Mensch den Heiland verpasst. Ist er schon gekommen? War er schon da? Kommt er morgen? Was wird mit mir? Erschreckt euch nicht. Haltet fest. Bereit seid ihr, wenn ihr von Herzen glaubt, dass Jesus Christus euer Erlöser ist. Der Heidelberger Katechismus bringt es auf den Punkt. Ich weiß nicht, Natalie und das liebe Buchcenter-Team, ob ich euch jetzt nicht überfalle, aber ich bitte euch, geht mal hin und kauft euch den Heidelberger Katechismus. Ich bringe sie jetzt in Not, weil sie wahrscheinlich gar nicht so viele Exemplare da haben. Aber bestellt ihn euch. Der Heidelberger Katechismus ist ein Glaubensbekenntnis, das wir so gut wie 1:1 hier in der Arche unterschreiben. Es ähnelt auch dem Glaubensbekenntnis, das die Arche veröffentlicht hat. Frag auch nach dem Glaubensbekenntnis der Arche. Aber heute im Besonderen nach dem Glaubensbekenntnis, nach dem Heidelberger Katechismus. Und dort heißt es in dem ersten Punkt, bei der ersten Frage, es ist ein System nach Frage 1 und Antwort 1. Frage 2, Antwort 2. Schau dir das mal an. Die erste Frage lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Darauf antwortet der Heidelberger Katechismus, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Und daran wollen wir festhalten, denn Vers 15, so steht denn nun fest, ihr Brüder, haltet fest an dem, was ihr gelehrt worden seid, an diesem Evangelium der Gnade. Ihr erinnert euch an den Co-Piloten, von dem Christian uns letzten Sonntag erzählt hat, durch den Sog aus dem Flugzeug gezogen, klammerte er sich noch an das Flugzeug in der Luft, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Und nach der glücklichen Landung musste man seine Hände erst entkrampfen, bevor er die Maschine loslassen kann. Das hat sich bei mir sehr gut eingeprägt. Alle Energie, alle Kraft, alles, was du bist, was in dir ist, hält fest an dem Evangelium der Gnade, dass ich zu Jesus Christus meinem Heiland gehöre. Das ist mein Trost im Leben und im Sterben. Amen. So wie dieser Mann ans Flugzeug, so klammere du dich an Jesus, an sein Evangelium, an die Vergebung deiner Sünden, an die Verheißung deines ewigen Heils. Einerlei, was in der Welt oder bei dir zu Hause passiert, wie verrückt man dich machen will, du hältst daran fest, ich gehöre Jesus. Im Leben und im Sterben gehöre ich ihm, meinem getreuen Heiland. Und Paulus jetzt weiter in Vers 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Eine wunderbare Ermutigung für Mutlose. Dieses Wort dürfen alle in Anspruch nehmen, die müde geworden sind im Kampf des Glaubens, im Lebenskampf, deren Kraft gebrochen ist, die verzagt und bedrückt sind, die buchstäblich das Ende der Welt mit Schrecken auf sich zukommen sehen. Ich habe gelesen, dass die junge Generation heute noch nie so depressiv war, wie es derzeit der Fall ist. Es ist eine Verzagtheit da, eine Bedrückung. Junge Menschen, die eigentlich die Zukunft noch vor sich haben und haben sollten und sich freuen sollen auf morgen und übermorgen, die quälen sich mit Gedanken der Trübsinnigkeit und der Niedergeschlagenheit und der Hoffnungslosigkeit. Ganz anders sind wir dran. Das sind Menschen, die keine Antriebskräfte mehr haben und keinen Sinn mehr im Leben sehen. Die Gesundheit bricht weg, die Ehe und Familie zerrüttet, Finanzen gehen den Bach runter und du weißt nicht, wie alles weitergehen soll. Ja, und dann noch die turbulente Welt mit ihren gesellschaftlichen Verwerfungen und mit ihren Kriegen. Keiner kann mehr nachkommen, wie sich die Welt verändert. Und dann kommt noch der Antichrist mit seiner Christenverfolgung. Wie soll das alles werden? Viele Christen sind auch schwermütig geworden. Ähnlich wie die Thessalonicher in Angst und Schrecken war. Und Paulus sagt dazu, der Herr Jesus Christus tröste eure Herzen und stärke euch. Das ist der Hauptsatz des Apostels in diesen beiden letzten Versen. Und ich bitte jetzt die Müden und Beladenen besonders gut zuzuhören. Beginnen wir mit der Frage, wer der Tröster ist. Paulus sagt es, der Herr selbst aber. Er selbst aber tröste euch. Paulus schreibt nicht, dass sie einander trösten sollen und dass Menschen sie trösten. Trost durch Menschen und Schwestern und Brüder und Angehörige, das ist gut. Wie wohl hat es auch mir getan, wenn meine Frau, meine Familie, meine Freunde mir trostreiche Worte in Not gesagt haben. Ich danke Gott für die tröstenden Worte, die ich auch im Laufe der Jahrzehnte hier von euch empfangen habe. Und so wollen wir nicht den Trost, den uns Menschen vermitteln, das wollen wir nicht kleinreden. Die Bibel ist selbst voller Aufforderungen, uns untereinander zu trösten. Und ich sag dir, lieber Papa, nimm dein Kind doch mal in den Arm, anstatt es dauernd zu kritisieren. Tröste es. Das ist ein Gebot der Bibel. Aber hier sagt Paulus buchstäblich, dass der Herr Jesus Christus selbst es tut. Wie eine Mutter tröstet er Und so will ich dich trösten, wie eine Mutter tröstet, so will ich dich trösten, sagt der Herr durch den Propheten Jesaja. Und die Bibel sagt uns in 1. Korinther 1, 3, dass der Herr ein Gott allen Trostes ist. Von wem spricht die Bibel, wenn sie sagt, dass der alte Simeon auf den Trost Israel wartete? Ihr Bibelkenner wisst schon. Er spricht, oder die Bibel spricht von Jesus. Er ist der Trost Israels. Noch verstehen die Juden das nicht. Auch in ihren Kriegen, die sie derzeit führen müssen. Aber eines Tages werden sie es verstehen. Und dann werden sie Jesus erkennen als den großen Trost ihres Volkes. Und du kennst auch noch nicht den Trost deines Lebens. Aber eines Tages, vielleicht ist dieser Tag heute, da erkennst du, wo die Kraft für dein Leben liegt. Denn keiner tröstet so wie Jesus. Ich erinnere mich bei solchen Themen immer wieder an die seelische Dunkelheit, die ich gegen Ende meiner 20er Jahre durchgemacht habe. Ich habe darin auch in einem Kapitel in meinem Buch Einer, den Gottes Gnade fand, geschrieben. Und ich möchte keinen langweilen, die diese Story schon öfter gehört haben. Aber es sind viele andere Menschen, die immer wieder zu mir kommen und sich bedanken, dass wir Zeugnis ablegen, auch von unseren Zeiten der Not und der Niedergeschlagenheit. Eine schwere Depression hatte mich so mutlos und kraftlos gemacht, dass ich für mein Leben damals als junger Mensch, 28 Jahre, 27, keine Zukunft mehr sah. Heute weiß ich, dass meine Psyche mich betrogen hatte. Sie hatte mich in eine Welt böser Ahnungen versetzt, die allesamt Lügen waren. Und als ich wieder einmal verzweifelt von einem Arztbesuch nach Hause kam, dann fängt der Schallplattenspieler an zu spielen. Ich lag müde auf dem Sofa und hatte keine Lust mehr am Leben. Ich wollte am liebsten sterben. Und dann kommt ein Lied von den Jans-Brüdern zu mir rüber, vom Schrank zu meinem Sofa. Und der Text, der hat mich innerlich so erfasst, dass ich bis heute Gott noch dafür dankbar bin, dass damals die Jans-Brüder so ein Lied auf eine Schallplatte transferiert haben. Und dann haben sie gesungen, ich weiß, der Vater droben sieht, den Sturm, der finster um mich zieht. Doch weichen muss die Dunkelheit, wenn er dem Sturm und Wind gebeut. Und dann kam der Refrain, er weiß, wie weit der Weg, der Kampf, wie heiß. Er weiß, nur still mein Herz, der Vater weiß. Das floss wie Balsam in meine Seele. Eine Kraft kam mir. Diese Worte gaben mir nicht nur Trost, sondern sie richteten meine Seele auf, gaben mir Mut und ich konnte meine chronische Niederschlagenheit überwinden. Niemals hätte ich damals gedacht, dass ich noch 81 Jahre alt werde. und dass ich so viele Jahre noch Dienst am Evangelium vor mir hätte. Wenn mir das damals jemand gesagt hätte, meine Frau hat versucht, mir das beizubringen. Wolfgang, das wird schon wieder. Ja. Diese Tröstungen, die Menschen, die in schweren Depressionen sind, die verstehen schon, die meinen es gut, aber das haut doch alles nicht hin. Aber Gott ist größer als deine Depression, als deine Wahnvorstellungen, als deine dunklen Träume und Umnachtungen. Der Vater wusste es, Jesus selbst war es, der mich selbst tröstete mittels dieses wunderbaren Liedes. Es war mir, als wenn der Herr sanft über meine Haare, mein Haupt gefahren ist. Wer ist der Tröster? Wer ist der Tröster in deinem Leben? Geld? Dickes Konto? Frauen? Alkohol, Spiele, Drogen. Viele suchen Trost in den Abwechslungen dieser Welt und werden immer unglücklicher. Aber die Botschaft der Bibel lautet: Christus ist unser Trost. Er selbst ist es. Wie oft haben Gottes Kinder in tiefster Not ein einziges Bibelwort gelesen. Es kam zu ihnen wie ein Ruf aus dem Himmel. Sie haben es gelesen, sie haben es geglaubt und es wurde lebendig und ihre Lage wurde verändert. Jesus ist der Trost. Lasst uns auch etwas über die Art des Trostes reden, weil Paulus es tut. Er sagt, er selbst aber, das hatten wir schon, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Vater, tröste eure Herzen. Da bin ich auch hängen geblieben. Der Trost unseres Herrn berührt als erstes unsere Herzen. Es ist gut, starke Hände zu haben. Wie sollen wir sonst arbeiten? Es ist gut, auch gesunde Füße zu haben. Wie sollen wir sonst aufrecht stehen? So wichtig wie gesunde Hände und Füße sind, helfen sie doch nicht, wenn unser Herz krank ist. Stimmt etwas mit dem Herzen nicht, spürt es der gesamte Körper. Und wenn unser Gemüt krank ist, ist der ganze Mensch krank, egal wie viel Muskel er noch hat. Möchtest du wieder Kraft zum Leben haben, dann muss zuerst deine Seele geheilt werden. Darum sagt unser Herr zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Er sagt nicht, erschreckt nicht. Sondern er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Wenn auch alles erschreckt, aber dein Herz lass nicht erschrocken sein. Mag dein Zuhause schwanken, die Welt durchdrehen, deine Gesundheit schwinden, das alles wird dich nicht umbringen, solange dein Herz noch fest ist. Hörst du? Wenn aber dein Herz erschrickt, dann ist alles erschrocken. Darum, der Heiland, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Glaube ist es. Der Glaube ist es, der dein Herz aufrechterhält. Vergiss das nie in deinem Leben. Er befähigt dich, auch unter Druck voller Zuversicht zu sein. Dein ganzer Mensch mag durchhängen, du hast zu nichts mehr Kraft und kannst dich zu nichts mehr aufraffen. Aber wenn dein Herz gestärkt ist, ist alles andere kein Problem. Dann startest du wieder voll durch und Freude und Zuversicht kommen auf. Wie köstlich ist es deshalb, dass Jesus die Herzen tröstet. Herzenstrost ist seine Medizin für dich. Halleluja. Brauchst nicht zur Apotheke. Da sind vielleicht Lieferkettenprobleme. Und Antibiotika sind ausverkauft. Aber der Trost des Allerhöchsten in Jesus Christus, der uns durch den Glauben zuteil wird, der ist immer ausreichend vorhanden. Gelobt sei sein Name. Und ich sehe schon im Glauben, wie einige Herzen gestärkt werden, wie sie anfangen zu blühen. Heute Morgen, ihr bekommt hier im Gottesdienst, im Aufblick zu Jesus, neue Kraft, neue Freude, neue Zuversicht für morgen und übermorgen. Denn es geht dem Paulus darum, die Thessalonicher in ihrer Not getröstet zu wissen. Und darum geht es auch jetzt. Dann sagt er noch, vom ewigen Trost. Paulus beschäftigt sich noch weitergehend mit der Art des Trostes. Er ist nämlich nicht nur ein Herzenstrost, sondern ein ewiger Trost. Schaut euch den langen und verschlungenen Satz des Apostels nochmal an. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat. Hier sagt es, dass unser Gott und Vater uns einen ewigen Trost, nicht einen vorübergehenden, einen zeitlichen, sondern einen bleibenden Trost gegeben hat. Viele hoffen auf bessere Gefühle, andere wollen sich mit ihren guten Werken trösten, aber diese Art des Trostes, die geht so schnell wieder, wie sie gekommen ist. Nur ein Trost bleibt, und das ist der Trost unseres Gottes in Jesus Christus. Und nun schauen wir uns noch kurz den Inhalt an, den Inhalt des Trostes. Und da sind wir schon bei der Gnade. Der Heilige Geist ist der Tröster, aber Jesus ist der Trost, indem wir getröstet werden. Und hört mal weiter den Text. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost gegeben hat durch Gnade. Wir Menschen, und das ist jetzt nochmal ganz wichtig, dass wir das alle richtig aufnehmen. Das ist genau das, wovon Paulus sagt, dass wir das festhalten sollen in den Stürmen unseres Lebens und alle Tage. Wir Menschen haben uns alle durch unsere Übertretungen zum Feind Gottes gemacht. Und die schrecklichste Nachricht, die es für Menschen auf dieser Welt gibt, ist die, dass Gott aufgrund unserer Sünde gegen uns ist. Wir haben Gott zu unserem Feind gemacht. Und deswegen fürchten wir uns. Das ist die Grunddepression aller Menschen. Sie spüren intuitiv, dass eine Schuld auf ihrem Leben liegt. Und das ist der Zorn Gottes über uns rebellische Menschen. Gott ist unser Feind. Und deswegen haben wir diese furchtbare Angst. Unsere größte Bedrohung ist nicht Krebs, liebe Freunde. Ist nicht Arbeitslosigkeit. Nein, nein, unsere größte Bedrohung ist auch nicht der Klimawandel. Oder ein Atomkrieg. Heute, oder war das gestern Abend in den Nachrichten, dann habe ich gehört, dass China möglicherweise gegen Taiwan einen Atomschlag ausüben will. Und dann die Prognose heißt natürlich, die Welt ist in Flammen, endgültig und für immer. Und wenn Menschen lesen das und sie bekommen eine Wahnsinnsangst vor all dem Schrecklichen, was sich ereignen wird. Aber mein Freund, die größte Bedrohung deines Lebens ist nicht der Atomkrieg. Unser größter Feind, dein größter Feind ist der lebendige Gott und die unweigerliche Begegnung eines Tages mit ihm. Ob du willst oder nicht, du wirst eines Tages Gott unausweichlich ins Auge schauen müssen. Und dann wird er sein Unheil, sein Urteil sprechen, ewige Verdammnis. Und dann hast du keinen Trost mehr. Aus. Keine Ausreden helfen mehr. Keine guten Werke. Zu behaupten, die Sache mit Gott sei sowieso nur ein Märchen. Damit kommst du in dieser Welt durch, aber nicht vor Gott. Es wird schon nicht so schlimm mit der Hölle. Das haben Menschen sich nur erdacht. Das stammt von der katholischen Kirche, die will uns Angst machen. Tja, so kannst du reden und alles verdrängen und vergessen wollen. Aber eines Tages, wenn du die Augen zumachst, dann wirst du mit der Realität konfrontiert. Und die heißt, Gott ist gegen dich. Was tröstet dich dann? Da kann dich nichts mehr trösten. Alles, was du vorbringst, bringt dich nicht daraus. Nur ein Umstand kann dir Hoffnung geben, durch die du dem Zorn Gottes entrinnen kannst. Hör mal, nur ein Umstand. Dass du nämlich daran glaubst, dass Jesus Christus stellvertretend für dich das Gericht Gottes auf sich genommen hat. Dass du glaubst, deine Sündenschuld liegt auf ihm, damit du Frieden mit Gott empfängst. Du brauchst Versöhnung mit Gott. Und die verschafft dir Jesus Christus durch seine Tat am Kreuz von Golgatha. Und wenn du das glaubst, dann ist Gott nicht mehr gegen dich, sondern für dich. Dann bist du versöhnt mit ihm in Ewigkeit. Welch eine Erleichterung! Welch ein Trost, der Trost aller Tröstungen! Der allmächtige Gott ist nicht mehr mein Feind, sondern mein Freund und Vater geworden. Deshalb noch einmal zum Heidelberger Katechismus. Wir hatten schon, was ist dein einziger Trost im Leben? Ihr erinnert euch, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Und dann der Katechismus weiter. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Herrlich. Darum, so weiter, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben. Ein Trost der Gnade, die Gott mit dir hat. Du musst auf die Gnade setzen. Darauf setzen, dass Gott sich deiner erbarmt, dass Gott dir vergibt, dass er dir gnädig ist. Das ist allein dein Trost. Und deshalb die Frage, möchtest du auf diese Weise für dein ganzes Leben und in Ewigkeit getröstet sein? Dann wende dich heute im Glauben an diesen Christus, den wir hier verkündigen. Zum Schluss schauen wir noch uns die Folgen dieses herrlichen Trostes an. In 2. Thessalonicher 2, Vers 17, ertröste eure Herzen und jetzt und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Durch den Trost der Erlösung in Jesus Christus gibt es eine solche innere Stärkung, dass wir aufstehen und an die Arbeit gehen. Das Evangelium stärkt unsere Herzen so sehr, dass wir nicht mehr grübeln und den ganzen Tag im Bett liegen. Die frohe Botschaft von Jesus macht uns frei von unserer Lebensschuld. Sie erlöst uns aus unserer Umnachtung und setzt unsere Hände und Füße in Bewegung. Ja, sie stärkt uns zu jedem guten Wort und Werk. Das erinnert mich an Elia, der durch seinen Glaubenskampf auf dem Berg Karmel und durch die anschließend einsetzende Verfolgung müde geworden war. Verzagt zog er sich in die Wüste zurück Und er wollte sterben, so wie du. In seiner Erschöpfung schlief er im Schatten eines Ginsterbusches ein. Dann rührte ihn ein Engel überraschend an und rief zu ihm: Steh auf und iss. Dann entdeckte der niedergeschlagene Prophet einen heißen Stein. Darauf war geröstetes Brot und eine, wie sagt man, eine Kanne mit frischem Wasser. Er aß und trank und dachte: Ich lege mich wieder hin, und schläft wieder ein. Aber der Engel gibt nicht nach und piekst ihn wieder an und sagt erneut zu ihm: Elia, steh auf und iss. Und der Elia, er isst und trinkt ein weiteres Mal. Und der Engel sagt zu ihm: Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Steh auf und iss, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und dann heißt es: Kraft dieser Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Horeb. Sein Auftrag ging weiter, sein Dienst setzte sich fort. Und eines Tages fuhr dieser einst mutlose Mann im Wagen mit feurigen Rossen gen Himmel. Welch ein Triumph, Halleluja. Meint ihr, dass er sich das hätte vorstellen können, als er da lebensmüde unter dem Ginsterstrauch gelegen hat und gesagt hat: Gott, lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Väter. Und dass er dann gedacht hat: Und mein Ende wird so sein, dass ich abgeholt werde und mit feurigen Rossen zum Himmel gefahren werde. Nee, hör mal zu. Du, was denkst du über dein Ende? Alles schlecht, alles Käse, alles umsonst, alles vergeblich, alles Scheibenkleister. Nein, du hast keine Ahnung, wie du noch zum Himmel fahren wirst. Die Karosse wird vor deinem Hause landen und dann wirst du einsteigen und dann wirst du gern Himmel fahren. Ja, der Tod hat Joel doch heute uns vorgelesen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er... Oh, ihr seid so leise. Seid ihr depressiv? Ja. Nehmt dann Trost des lebendigen Gottes an, in Jesus Christus, den ewigen Trost, den Trost des Herzens, den Trost der Gnade, der euch stärkt zu guten Wort und Werk in Jesu wunderbaren Namen. Halleluja. Brot und Wasser vom Himmel waren der Trost des Elia und der richtete ihn auf, mutig weiter voranzugehen. Unser Brot und unser Wasser ist auch vom Himmel. Das ist das Lebensbrot. Das ist das Lebenswasser. Und dieses heißt Jesus. Jesus Christus, sein gebrochener Leib, sein vergossenes Blut sind unsere große Lebensermutigung. Unsere Sünden sind vergeben. Darum starten wir durch, auch wenn du 90 bist. In Jesu Namen lasst ihr heute Morgen zurufen: Der Herr gibt dem Müden Kraft und Stärke dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, junge Männer strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Halleluja. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist die Kraft des Evangeliums, die dich aufbaut, die dich stärkt und die dir Mut gibt zu einem guten Wort und zu einem guten Werk. In Jesu Namen. Amen. Oh, Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Ja, jetzt mache ich nur eine Stunde weiter. Das ist der Trost, den uns Gott gibt. Liebe Thessalonicher, lasst euch nicht erschrecken. Jesus ist schon da oder er kommt morgen oder er kommt übermorgen. Ihr lieben Freunde, liebe Glaubensschüler, ob Jesus heute kommt, morgen oder erst in 1000 Jahren, ist für uns doch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir den Trost haben, wann immer er kommt, heute, morgen oder in 1000 Jahren. Wir sind bei dem Herrn Jesus Christus geborgen durch das Evangelium der Gnade. Im Namen des Herrn, gepriesen sei er. Amen. Nochmal. Gelobt sei der Name des Herrn. Wenn die Welt auf Kopf steht, Ängste uns um den Schlaf bringen, das Alter anklopft, wir fürchten uns nicht. Nein, es macht keinen Unterschied, wann Jesus kommt. Wir folgen Jesus nach, so oder so. Wir tun es, weil wir in Christus einen ewigen Trost haben. Und ganz zum Schluss nochmal das Wort des Paulus. Lass uns aufstehen und das nochmal hören. Das wäre gut. Das wäre gut. Hört, was Paulus schreibt, den angefochtenen Thessalonichern. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir, dass wir dieses Wort heute empfangen dürfen. Aus deiner Liebe, wie lieb hast du uns doch, dass du uns mit so viel Zuspruch, mit so viel Heil und mit so viel Trost versorgst. Und ich bitte ganz besonders jetzt für Menschen, die diesen Trost ihres Heilandes und Retters, Jesus Christus, noch nicht in ihrem Leben kennen, die noch von dir entfernt sind. Ich bitte dich, Herr, dass du heute durch dieses Trostwort Menschen erreichst, Herr, zu ihrem Heil und zu ihrer Errettung. Und ich bete auch für meine lieben Schwestern und Brüder, die diesen Trost in ihrem Leben schon kennen und schon so oft von dir durchgetragen wurden und die schon so oft einen Gruß vom Himmel empfangen haben durch dein Wort und den Zuspruch deines Heiligen Geistes, dass du sie getröstet hast. Aber heute sind sie müde. Sie sind so verzagt. Ihre Lebensverhältnisse sind so dunkel, dass sie keinen Ausweg mehr sehen. Herr, ich möchte heute Morgen dich bitten, handle mit ihnen, so wie du mit Elia gehandelt hast. Wecke sie, Herr. Wecke sie durch Engelhand. Wecke sie durch dieses Wort. Und sag ihnen, sie sollen essen und sie sollen trinken. Gib ihnen deinen Sohn Jesus Christus, das lebendige Brot, das sie essen, das lebendige Wasser, das sie trinken. Und dass sie leben und dass sie wieder neue Freude bekommen, dass sie gesegnet sind zu gutem Wort und zu gutem Werk für morgen und übermorgen, solange sie noch hier sind auf dieser Erde. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. 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 Amen.